schönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr ärgert euch nicht über das schöne Wetter. Auch wenn es ein bisschen wärmer ist heute. Ja, aber es ist ja immer Klimawandel, wie wir gehört haben. Wenn es heiß ist, ist Klimawandel, wenn es kalt ist, ist es auch Klimawandel. Es ist immer Klimawandel in Deutschland. Aber wir nehmen das doch vom Herrn, oder wo nehmen wir das sonst her? Schön, dass ihr heute Morgen gekommen seid. Die Sommerferien fangen an, oder haben angefangen, ungefähr der erste Ferientag. Und schon sind die ersten wieder unterwegs auf Reisen. Ich habe es auf der Autobahn auch schon erlebt, wir standen nämlich auch schon im Stau. Obwohl wir nur einmal kurz rund um Lübeck gefahren sind, auf der Autobahn. Ja, schön heute Morgen hier zu sein. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir diesen Gottesdienst heute Morgen wieder halten dürfen und haben dürfen. Und wir sind uns bewusst, es ist dein Gottesdienst. Und wir wollen alles in deine Hände legen, alles was passiert heute Morgen. Segne du jeden Einzelnen, der gekommen ist, sei über denen, die nicht da sind, und sei auch über denen, die aus Gesundheitsgründen gar nicht da sein können. Wir freuen uns, dass wir an alle denken dürfen, dass wir für sie beten dürfen. Wir haben heute auch schon einiges gehört, und wir danken dir einfach dafür, dass du immer noch dasselbe bist. Amen.
Amen.
So. Bevor es losgeht, ich weiß, hattest du vorhin angesagt, dass wir nachher noch Mitarbeitergespräche haben. Hast du, glaube ich, vergessen bei der Ansage. Also alle, die schon mitarbeiten und die gerne mitarbeiten möchten, sind herzlich willkommen, nach dem Kaffee trinken noch ein bisschen da zu bleiben, dass wir ein paar Sachen besprechen können.
Wollen wir das dann im Saal besprechen, damit die anderen sich nicht gedrängt fühlen, aufzubrechen?
Das sehen wir dann.
Okay.
Das können wir kurz vorsichtig machen. Dann, ich war ja letzten Sonntag nicht hier, ich war ja in Eutin. Und ich hörte dann, dass es letzten Sonntag ein bisschen Unruhe gab im Gottesdienst, und zwar durch Handys.
Ja.
Handys gehören eigentlich nicht in den Gottesdienst, aber jedes Handy hat heute die Möglichkeit, dass man es auf lautlos stellen kann. Und das ist eigentlich wünschenswert. Es haben sich mehrere gestört gespielt und vor allen Dingen, wir dürfen nicht vergessen, wir haben ein europäisches Gesetz, Datenschutzgesetz. Das haben einige fotografiert und gefilmt. Wir dürfen nicht in die Gemeinde filmen. Das heißt, alle, die gerade da sind, haben ihr Einverständnis erklärt, dass sie gefilmt werden dürfen. Wenn einer von denen sich aufmacht und Klage erhebt dagegen, dann wird es für uns ziemlich unangenehm und vor allen Dingen teuer. Also bitte, wenn ihr die Handys unbedingt braucht, stellt sie bitte auf lautlos, damit in der Gemeinde dann während dem Gottesdienst niemand gestört wird. Ja, letzte Sonntag hat der Dieter ja die Predigt, und das ist ja schön. Ich hoffe, dass er heute Morgen auch, dass ihr die Zeugnisse mit aufgenommen habt. Er hat ja letzten Sonntag gepredigt über Geistesgaben und schwerpunktmäßig über Heilung und über Gebet. Und Gebet ist wichtig und wir erleben es immer wieder. Ich habe es auch gerade wieder erlebt. Wir haben für unsere Freundin Inge gebetet, die wir viele Jahre kennen. Ich hatte auch ihren Mann begehrlich. Sie ist ja in der Baptistengemeinde in Bad Schwartau zu Hause. Und sie war im Krankenhaus, ist dreimal operiert worden. Als ich vor 10 Tagen sie angerufen habe, war sie so schwach und sagte mir nur, ich bin vollkommen am Ende. Ich glaube, ich bin am Ende angekommen. Es geht nicht mehr. Ging gar nicht mehr. Sie konnte nicht mal den Hörer alleine abgeben, sie konnte nur mit mir sprechen, weil gerade jemand vom Pflegeteam da war und ihr den Hörer gereicht hat. Und ich habe vorgestern mit ihr gesprochen und sie sprach völlig normal, so wie ich sie immer kenne und gekannt habe. Sie ist aufgestanden, sie läuft. Am Anfang noch ein bisschen mit dem Rollator, ein bisschen wackelig im Krankenhaus, passt man auf sie auf. Aber die Ärzte haben mir gesagt, ja, sie sehen ja viel besser aus jetzt. Und wir können die Reha verkürzen. Sie können am Ende nächste Woche nach Hause.
Ja.
So, wir beten in der Gebetsstunde für Menschen, auch für Menschen, die auch immer wieder für Menschen, die nicht in unserer Gemeinde sind, die wir kennen, wo wir wissen, dass Probleme sind. Und obwohl sie vielleicht gar keiner von euch kennt, ich weiß nicht, wer sie überhaupt kennt. Ja, ne? Doch, es gibt auch welche, die sie kennen. Der Herr reagiert. Gestern hat mich ihre eine Cousine von ihr angerufen. Wir haben für ihren Mann gebetet, dem geht es auch besser. Also es ist wirklich so, dass unser Herr ist immer noch derselbe. Er lebt, er regiert, er hört, er rettet, er heilt, er befreit. Und das sollten wir nie vergessen. Und wir beten für Menschen, auch für euch hier in der Gemeinde, für alle die, von denen wir wissen, dass Gebetsanliegen vorhanden sind. Aber wir sind immer noch zu wenig in der Gebetsstunde. Eigentlich müsste der Gebetsabend voll sein. Und die meisten kriegen gar nicht mit, was passiert. Ne? Fragt Reinhard, fragt Andreas.
Betet bitte weiter für mich, es ist wieder schlechter geworden.
Ach ja, aber Gott macht keine halben Sachen.
Aber Gott.
Ja. Aber es ist immer noch so, dass du mich hörst und verstehst.
Ja, jetzt am letzten wird mein Koch leer.
Ach so. Das musst du näher an den Lautsprecher.
Du sprichst sehr klar.
Ja, wir haben schon einiges gehört heute Morgen. Das Thema ist heute, wo sind heute die Christen, die guten Hirten? Wo sind heute die Christen, die guten Hirten? Brauchen Menschen die Botschaft Jesu in den heutigen Tagen? Brauchen wir die Botschaft? Unsere Kinder, unsere Nachbarn, unsere Kollegen oder andere Menschen? Als ich in einer Schulklasse darüber sprach, was für die Zukunft wichtig ist, da sagte eine Schülerin etwas traurig: Ich habe alles, aber es gibt nichts, was mich wirklich begeistert, wo ich Leidenschaft verspüre. Eine Frau um die 40 erzählte: Ich sitze in einem goldenen Käfig, mein Mann verdient sehr gut, wir haben alles, aber lebe ich wirklich? Und ein Mann, der kurz vor dem Ruhestand war, meinte: Ich habe sehr, sehr viel Geld verdient, für große internationale Firmen gearbeitet. Freunde unter den oberen 10.000 und sogar den amerikanischen Präsidenten getroffen. Aber was hat das für einen Wert für mein weiteres Leben? Also ich habe überhaupt keinen großen Gedanken daran, unseren Bundeskanzler zu treffen. Das würde in meinem Leben so ziemlich gar nichts ändern, hoffentlich. Nicht, dass das noch in die verkehrte Richtung geht. So. Was ist denn wirklich wichtig? Was ist grundlegend notwendig? Wir haben unglaubliche Möglichkeiten, uns etwas zu leisten und Anteil zu haben am Leben in der Welt, über Fernsehen, über Smartphone, sonntags morgens, wie gesagt, auch stumm geschaltet, Internet, Reisen und vieles mehr. Wir können uns viel kaufen, um unser Leben scheinbar angenehmer zu machen. Und haben viele Möglichkeiten, Beziehungen aufzubauen. Und so laufen wir hektisch von einer Sache zur anderen, immer mit der Hoffnung, dass es uns wieder etwas Leben gibt, aber gleichzeitig mit der Angst, wir könnten ja was verpassen. Solange wir im täglichen Betrieb drinstecken, merken wir nicht, was uns fehlt. Aber wenn wir zum Nachdenken kommen, entdecken viele Menschen eine innere Leere und Traurigkeit in ihrem Leben. Meine Erfahrung ist, dass es in der heutigen Zeit mehr Menschen als früher gibt, die merken, wie leer und inhaltslos die Angebote sind, die ihnen vorgesetzt werden. Und die eine Sehnsucht nach wahrem Leben und tragfähigen Antworten auf grundlegende Fragen haben, wie zum Beispiel: Gibt es einen Halt für mich, der nicht zerbricht? Woran soll ich mich orientieren? In dieser Zeit gerade, in der wir gerade leben, werde ich das dauernd gefragt. Woran soll ich mich orientieren? Gibt es etwas, was mich begeistert und mir Sinn im Leben gibt? Wie werde ich damit fertig, dass mein Leben vergänglich ist, ich sterben muss? Und die Frage an uns, vielleicht als Paten, Eltern und Großeltern, ist zum Beispiel, ob wir den Kindern tragfähige Antworten geben, damit diese innere Leere bei ihnen nicht entsteht. Oder speisen wir sie ab mit Vergnügungsparks, mit Reisen und anderen Konsumartikeln. Viele Eltern verwöhnen ihre Kinder bis zum Gehtnichtmehr und erfüllen ihnen jeden Wunsch. Man nennt das Bibel, aber es hat mit Liebe letztlich nichts zu tun. Liebe heißt, langfristig das zu tun und den Kindern und den Kindern das zu geben, was für sie am besten ist. Ihnen einen Weg zeigen, auf dem sie angefüllt und sinnvoll leben können und Antworten finden auf die grundlegenden Fragen des Lebens. Die Menschen finden gerade diese lebensentscheidenden Antworten zunehmend nicht. Sie finden sie zunehmend auch nicht in den Kirchen oder Religionen. In den letzten 2 Jahren sind 1,8 Millionen Menschen aus den beiden großen Kirchen ausgetreten. Es fehlt ihnen nicht an der Sehnsucht nach Antworten, die ihr Leben tragbar machen und die sie lange Zeit von lebendigen Christen hörten und lebten. Die Menschen sind auf der Suche. Das erfahren wir, die freitags immer auf der Straße sind. Nie sind so viele stehen geblieben und haben Gespräche geführt und haben miteinander gebetet auf der Straße, wie in den letzten fast 70 Jahren, in denen ich am Leben bin. Die Menschen sind auf der Suche. Wer kann das mehr erleben als die Gruppe, die jeden Freitag auf die Straße geht? Letzte Woche waren sie ausnahmsweise nur zu zweit, aber diese beiden, Reinhard und Martin, kamen in wenigen Stunden mit 25 Personen ins Gespräch und konnten auf der Straße mit ihnen beten. Ja, wo sind die Kinder Gottes in dieser Zeit? Die Menschen laufen orientierungslos in der Gegend rum, man kann sie überall antreffen, auch in unserem persönlichen Umfeld. Was machen wir? Ich möchte jetzt dazu einen Abschnitt aus Matthäus 9 lesen, Kapitel 9 und dann die Verse 35 bis 38. Und da erfahren wir, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer. Er lehrte in den Synagogen und verkündete die gute Nachricht, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet und sein Werk vollendet. Er heilte alle Kranken und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn das Mitleid, und sie waren so hilflos und erschöpft wie Schafe, die keine Hirten haben. Darum sagte er zu seinen Jüngern, hier wartet eine reiche Ernte, aber es gibt nicht genug Menschen, die helfen, sie einzubringen. Bitte den Herrn, das ist mein Ruf an die Gemeinde, bitte den Herrn, Gebet ist das Allerwichtigste, dem diese Ernte gehört, dass er die nötigen Leute schickt. Jesus sieht die Menschen und hat Mitleid mit ihnen, damals und heute auch. Aber er hat nicht nur Mitleid, weil er die innere Leere bei ihnen sieht, sondern noch mehr, weil er ihnen eine Antwort auf ihre Fragen geben kann, ihre Sehnsucht stillen und ihnen ein erfülltes Leben geben kann, aber keiner ist da, der es ihnen zeigt. Die Menschen sind wie Schafe ohne Hirten, denen niemand zeigt, wo sie Nahrung und Schutz bekommen können. Nahrung für ihre Seele und für ihr Herz. Jesus weiß, dass diese Menschen bei ihm alles bekommen können, was sie benötigen an Halt, Orientierung, Begeisterung, Antwort auf die Vergänglichkeit, auf Sinn, auf Hoffnung, auf Liebe und auf vieles mehr. Er weiß, er kann denen helfen, die einsam und verzweifelt sind, die unter der Last der Sorgen leiden, die Sehnsucht nach sinnvollem und erfülltem Leben, nach Zuversicht und Hoffnung haben, und die unter der inneren Leere ihres Lebens leiden. In den Augen Jesu gibt es ein großes Problem. Auf der einen Seite ist die Sehnsucht der Menschen nach Leben, nach Antworten auf die grundlegenden Fragen, und auf der anderen Seite, dass die Antwort und Hilfe Gottes in Jesus da ist. Es soll mir noch keiner sagen, dass 1,8 Millionen Leute aus den Kirchen austreten, weil sie auf einmal nicht mehr glauben. Das halte ich für ausgeschlossen. Das Problem ist, dass selbst in christlichen und religiösen Angelegenheiten die Menschen keine Antworten mehr kriegen. Antworten, die aus dem Wort Gottes kommen, die wirklich tragen, die helfen. Ja? Die Menschen sind innerlich einsam und suchen. Sie suchen auch mit Gemeinschaft. Das Problem damals und heute ist die Frage, wie kommt die Antwort eigentlich zu den Menschen? Sind dafür Theologen und Pastoren zuständig? Sicherlich auch. Das sollen sie. Das ist ihre Aufgabe und Verantwortung. Aber tun sie das? Auch Theologen und Pastoren müssen daran erinnert werden, dass sie nicht nur Theologie, Sozialkunde, Politik, religiöse Ideen oder sonst irgendwas verbreiten, sondern ein lebendiges Zeugnis ihres Glaubens einen Hinweis auf Jesus geben sollen. Ich habe das gerade wieder gehört von einer Schwester, die im Krankenhaus war, die mir gesagt hat, mein Pastor hat mich nicht einmal besucht. Und hat zu ihr gesagt, das ist meine Aufgabe als Pastor, ich habe sie zu besuchen. Das ist übrigens schon der zweite, von dem ich das höre. Ich sage aber nicht von wem, ich sage nur, dass es passiert. Ich will ja hier keinen vorführen. Aber soll es durch die christlichen Gemeinden geschehen, dass die Menschen die Wahrheit erfahren? Von wem denn sonst? Es ist die Aufgabe aller Gemeindeglieder, dass dort das Evangelium gelebt wird und spürbar und erfahrbar ist. Und dazu gehört auch das Weitersagen. Gott hat nicht gesagt, setzt euch auf den Stuhl und wartet, bis die Leute kommen. Er hat gesagt, geht hin. Geht hin und verkündigt den Menschen das Evangelium. Und mein Lehrer hat den genialen Satz gesagt über Evangelisation, wer nicht gehen kann, kann beten. Und das ist ja vor allen Dingen auch für unsere Senioren, die nicht gehen können, die entscheidende Ansage. Betet für die Menschen, die aktiv sind, draußen sind, betet für die Gemeinde und der Herr wird es richten. Es geht nicht nur darum, dass Christen in der Gemeinde etwas für sich bekommen. Das ist ja schon mal schön. Deswegen habe ich nie das Wort Gottesdienst verstanden. Wenn wir hier zusammenkommen, sind wir, wie viele Leute liegen da am Sonntagmorgen eigentlich? Wir sind hier eigentlich nicht im Gottesdienst, sondern wir sind im Gottesgenuss. Und der Gottesdienst fängt da an, wenn wir hier zur Tür wieder rausgehen. Da fängt der Gottesdienst an. Natürlich sollen die Christen auch etwas bekommen, an Kraft, an Trost, an Hilfe, an Gemeinschaft, an Freude, an Liebe, an allem. Das sollen sie bekommen und das bekommen sie auch, wenn in einer Gemeinde lebendige Gottesdienste gefeiert werden. Ich war in Flensburg mit Juliane in einem Heiligabend-Gottesdienst. Da war eine Pastorin vorne, die hat uns am Heiligabend eine halbe Stunde erklärt, was mit dem Weihnachtskugeln am Christbaum zu tun hat. Dann muss man sich nicht wundern, wenn auf einmal nur noch 10 Leute im Gottesdienst sitzen. Unfassbar. Das war aber keine feine Gemeinde. Nicht, dass jetzt jemand denkt, ich rede von der Arche, da passiert das Gegenteil. Da werden wir nächsten Sonntag auch sein. Das geht bei der Arche, diesmal als Gäste. Aber ich freue mich schon drauf, weil ich habe ja schließlich aus der Gemeinde irgendwann mal meine Frau entführt. Und das macht ja auch Sinn, dass sie dann auch mal wieder mitkriegen, wo ist sie eigentlich abgeblieben.
Ja.
Es geht doch vor allem darum, als Gemeinde den Auftrag Jesu zu leben. Wir sind doch hier keine Sesselwerber. Wir haben alle einen Auftrag. Und jeder nach dem, wie es kann. Aber wer nichts anderes kann, als wirklich zu Hause zu bleiben, aus gesundheitlichen, als auch Altersgründen, der kann beten. Und wir brauchen in unserer Gemeinde nichts Wichtigeres wie das Gebet. Das ist, was wichtig ist. Es ist eine Gemeinde daran zu messen, ob dort Menschen eine Antwort auf ihre Fragen und Sehnsüchte finden. Nicht irgendwelche Antworten, sondern das lebendige und kraftvolle Evangelium Jesu. Wer in einer Gemeinde gesucht hat und enttäuscht weggeht, der ist eine Hinterfragung für die Gemeinde. Vor allem aber ist, dass jeder einzelne Christ gefordert ist, Menschen mit dem Evangelium in Verbindung zu bringen. Und das passiert durch Gebet. Ich habe, was weiß ich, wie oft für Menschen gebetet, die Jesus noch gar nicht angenommen haben. Und es kam Veränderung. Wir sind gefragt. Wir als Kinder Gottes sind gefragt, das Menschen mit dem Evangelium in Verbindung zu bringen. Dazu muss man denen nicht mal gegenüberstehen, man muss kein einziges Wort mit ihnen gewechselt haben. Aber wir beten für Menschen. Und wir hören, dass Jesus immer noch derselbe ist. Und gerade letzte Woche in der Predigt und auch heute in den Zeugnissen hören wir, dass Gott immer noch derselbe ist und dass er auch Kranke heilt durch das Gebet. Keiner, der dafür gebetet hat, hat selbst geheilt. Wir sind immer Bittsteller, aber der Herr regiert und er hat niemanden vergessen. Manchmal reagiert er sofort, manchmal dauert es eine Zeit, manchmal gibt es Blockaden, die man auf die Seite schaffen muss. Darüber haben wir gerade in der Bibelstunde gesprochen am letzten Donnerstag. Aber er hilft. Der Glaube an Jesus wird vor allem durch persönliche Beziehungen weitergegeben. Das ist übrigens bewiesen, das ist untersucht worden. Die effektivste Evangelisation ist heute das persönliche Gespräch mit anderen Menschen. Flyer in den Briefkasten werfen ist inzwischen rausgeschmissenes Geld. Das braucht man gar nicht erst anfangen. Ja, durch persönliche Beziehungen wird der lebendige Glaube weitergegeben. Durch Freunde und Kollegen, vor allen Dingen durch Eltern, Paten und Großeltern. Das wurde untersucht und ist eindeutig. Dort soll die Botschaft Jesu weitergegeben werden. Wisst ihr eigentlich, warum Martin Luther den Katechismus geschrieben hat? Ich weiß ja viel über Martin Luther, aber ich habe ja meine Diplomarbeit über seine gesundheitliche Situation geschrieben. Martin Luther hat ihn geschrieben als Hilfe für die Eltern und ihren Kindern den Glauben beizubringen. Dafür hat er den Katechismus geschrieben. Und in vielen Häusern gibt es den auch und steht irgendwo im Bücherregal und staubt vor sich hin. Wie die Bibel da auch. Als wir zum Jahr der Bibel den Lutherfilm verschenkt haben, auf Fehmarn an alle Haushalte und damit verbunden war, dass wir haben die ja an die Haustür gebracht, damit ich einfach in den Briefkasten geworfen werde. Ich habe vorher einen Brief geschrieben, wir kommen an den und den Tag und dann bringen wir euch diesen Film als Beitrag zum Jahr der Bibel. Und haben die Leute gebeten, dürfen wir nach 2 Wochen nochmal vorbeikommen und nochmal eine kleine Umfrage machen, wie ihnen der Film gefallen hat. Und da kannst du Dinge erleben. Da sind auf einmal sind Menschen aufgewacht. Ich kam zu einer Frau ans Haus und die sagte, ich gebe Ihnen gleich gerne Antworten, aber Sie müssen mir zuerst einen Gefallen tun. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn es mir möglich ist, gerne. Ja, kommen Sie mal rein. Und dann führt sie mich ins Wohnzimmer an ihr Bücherregal und ganz oben unter der Decke befand sich eine Bibel. Und sie sagte, die müssen Sie mir zuerst runterholen, sonst beantworte ich Ihre Fragen nicht. Ich möchte jetzt in der Bibel lesen. Es ist so oft so viel einfacher. Wir machen uns immer Sorgen, wir denken immer und vor allen Dingen, wir haben immer Angst, die Leute können uns schief angucken, wenn wir mit dem Evangelium kommen. Nee, in der heutigen Zeit ist es ganz anders. Die meisten Menschen haben doch bei ihren Eltern und Verwandten ihr Glauben kennengelernt. Überlegt doch mal, von wem ihr etwas vom Glauben an Jesus erfahren habt. Wer hat euch das zum ersten Mal eigentlich gesagt und euch unterrichtet? Ich selbst habe das ja damals im Bus von einem Mann mit einem Satz erfahren, der sagte, Jesus will dein Leben haben. Und dieser eine Satz hat dafür geführt, dass sich mein ganzes Leben grundlegend verändert hat. Also wir machen keine hoch ausgetüftelten theologischen Vorträge, um mit Leuten zu reden, sondern wir nutzen die Gelegenheit, wir müssen den Menschen nur zuhören, worüber sie gerade reden, und wir haben eine Möglichkeit, in das Gespräch einzusteigen und es auch in Richtung Evangelium zu wenden. Was ist denn kurz darauf geschehen, als der mir das gesagt hat, Jesus will dein Leben haben? Meine leibliche Schwester hat den Bruder des Mannes im Bus geheiratet und sind miteinander verwandt. Und der hat mich nicht alleine gelassen, sondern der hat mir auch die ersten Schritte im Glauben erklärt. Doch wo sind heute die Menschen, die Christen, die guten Hirten sind für andere, ihnen den Weg zur Quelle des Lebens zu zeigen? Die Ernte für Gott einzubringen, indem sie Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zurückführen, mit Jesus losgehen, um das Evangelium zu lehren, zu verkündigen und beim Auftrag Jesu mitzuhelfen, und die aus vollem Herzen und mit Begeisterung Jesus bei dieser Aufgabe helfen. ich sage es nochmal, das Wichtigste ist, dass es durch Gebet geht. Und das Nächste ist, dass es Menschen gibt, die die Herausforderung annehmen und hingehen. Und nicht warten, dass die kalten Sessel warm werden. Auch der Auftrag Jesus mit vollem Herzen und mit Begeisterung auszuführen, das kann nur der erfahren, der es irgendwann mal ausprobiert hat. Aber ich habe selbst Menschen kennengelernt, auch irgendwo in Deutschland, die hatten einen Alkoholiker zu Besuch und riefen bei mir an, der Mann war der Leiter in der Bibelstunde. Und rief bei mir an, wir haben hier einen Alkoholiker, könnt ihr nicht mal vorbeikommen und uns das Evangelium erklären, also dem das Evangelium erklären. Und ich fragte den, warum macht ihr das nicht selber?
Ja.
Und ich kriegte zur Antwort, wir finden das übergriffig. Und ich habe gedacht, und so einer steht vor den anderen Leuten in die Bibelstunde. Dem habe ich auch einiges erzählt. Aber unter vier Augen. Es sind nicht genügend da, sagt Jesus hier in dem Wort. Nein, Lukas hat es aufgeschrieben. Das war damals so und das ist auch noch heute so. Sie fehlen am Arbeitsplatz, im Freundeskreis, in den Familien und Schulen und in den Gemeinden. Die Aufgabe, die Jesus beschreibt, ist groß und die wichtigste überhaupt. Er braucht Mitarbeiter für die Menschen, um die Antwort und Hilfe Gottes zu den Menschen zu bringen. Jetzt kommt die Kardinalfrage. Lasst ihr euch dazu rufen? Lasst ihr euch dazu rufen? Ja. Wir haben keine Zeit zum Erklären, wir müssen das Wort verkünden. Lasst ihr euch dazu rufen? Und dann, wenn ich im persönlichen Gespräch mit Christen bin, fragen die mich ja, was soll ich denn tun? Normalerweise versuchen wir durch Appelle oder durch Aufforderungen Menschen für die Mitarbeit zu gewinnen. Das mache ich ja heute Morgen auch. Das ist meine Aufgabe übrigens. Und Jesus sagt, betet. Er sagt, betet. Betet dafür, dass Mitarbeiter in den Weinberg kommen, um die Ernte einzubringen. Das Gebet. Mit Gebet muss alles anfangen. Ich sage es immer wieder, was ich mache, mache ich unter Gebet und ich bete so lange, bis ich das Wort habe für die Predigt und vorher gebe ich nicht auf. Und das ist heute wieder dran. Aber wer in dieser Aufgabe mitarbeitet, das soll es nicht aus Freundschaft zu einem Pastor oder aus irgendeinem Pflichtgefühl tun, sondern er muss sich dafür von Gott berufen und begeistern lassen und mit Gottes Geist erfüllt werden. Ich weiß noch, als wir in der Arche in Flensburg waren, da wurde mal der Gabentest durchgeführt. Habt ihr das auch mal gehabt?
Ja.
Aber ich weiß natürlich auch nicht, ob das so erfolgreich war insgesamt. Denn letztendlich findet man heraus, was Gott mit uns vorhat im Gebet. Und nicht dahin, dass irgendwo in Deutschland einer sitzt, der unsere Fragebögen ausfüllt, um uns dann anschließend zu sagen, was wir tun müssen. Das mag vielleicht hier und da funktioniert haben, aber insgesamt war es ein ziemlich teurer Spaß. Und ich weiß es aus verschiedenen Gemeinden, dass sie alle gesagt haben, vieles dabei nicht rausgekommen. Nee, Gott redet mit uns persönlich. Mit niemand anders, nur mit uns. Und das Gebet ist eine Kraft, die stärker ist als jeder Appell. Und darum beten wir doch für Mitarbeiter, die die Botschaft Jesu weitergeben. Die anderen von dieser Möglichkeit durch Jesus erzählen, in den Familien, in den Gemeinden, am Arbeitsplatz oder an anderen Orten. Sind wir doch dafür offen, uns selbst für Gott dafür rufen zu lassen. Ich möchte zu diesem Thema ein weiteres Wort Gottes hinzuziehen. Wir finden das auch im Lukas-Evangelium im 5. Kapitel in den Versen 1 bis 11. Und da heißt es, eines Tages stand Jesus am Ufer des Sees von Genezareth. Die Menschen drängten sich um ihn und wollten Gottes Botschaft hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Er stieg in das eine Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte er sich und sprach vom Boot aus zu der Menschenmenge. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon: Fahr hinaus auf den See und wirf deinen Leuten die Netze zum Fang aus. Simon erwiderte: Herr, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Sie taten es und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen wurden. Sie mussten die Fische im anderen Boot herbei zur Hilfe herbeibringen. Schließlich waren beide Boote so überladen, dass sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und bat: Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihn und alle anderen, die bei ihm im Boot waren, hat er die Furcht gepackt, weil sie einen so gewaltigen Fang gemacht hatten. So ging es auch denen aus dem anderen Boot, Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedeus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Jesus aber sagte zu Simon: Hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. Wenn ich das lese, erinnere ich mich immer als erstes an das schöne Lied, dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, oder? Volle Netze. So beginnt ja eines unserer Lieder, die wir öfter singen. Das ist eine ganz große Sache, zu Gott zu gehören. Seid ihr euch dessen bewusst? Dafür kann man Gott nur von ganzem Herzen loben. Für viele Christen ist das ganz persönlich zu einer großen Sache geworden. Und wenn sie zurückblicken, dann sagten sie, dass es nicht immer so war. Was passiert denn eigentlich, wenn jemand Christ wird? Das heißt, ganz neu an Jesus glaubt. Oder wenn der Glaube, der so dahin schließt, plötzlich lebendig und dynamisch wird. Sehr oft fangen Menschen an, sich mit dem Glauben zu beschäftigen, weil sie Probleme haben oder mit dem Leben nicht mehr fertig werden und bei Gott Hilfe erfahren haben. Ich habe einen Mann kennengelernt in Heilbronn, der sich bekehrt hat. Und in der nächsten Woche sah man ihn mit dem Bollerwagen rumlaufen. Ich will unbedingt was für Jesus tun. Ich sammle jetzt Kleider ein. Er wollte unbedingt was für Jesus tun. Ja, er war ganz am Anfang, aber er war heiß, ne? Feurig. Er wollte raus und wollte was für Jesus tun, unmittelbar nach seiner Bekehrung. Das nennt man ja sozusagen die erste Liebe, die bei vielen gar nicht mehr aktuell ist leider. Sehr oft fangen Menschen an, sich mit dem Glauben zu beschäftigen, weil sie Probleme haben oder mit dem Leben nicht mehr fertig werden. Und deshalb existiert auch bei manchen Menschen das Vorurteil, Kirche und Glaube sei nur etwas für schwache Menschen. Hat mir einer meiner Schwager auch mal gesagt. Ich glaube an das Werk meiner Hände. Er ist ja ein begnadeter Handwerker. Aber jetzt ist er 65, hatte zwei Herzinfarkte, heute denkt er plötzlich ganz anders. Aber muss es erst so weit kommen, dass wir erst in der Not zu Jesus schreien und nicht in der guten Zeit?
Meistens.
Das Wort Gottes ist nicht nur was für schwache Menschen. Und wir brauchen uns mit diesen Vorurteilen auch gar nicht auseinandersetzen. Schwache Menschen, die Probleme haben und selber nicht damit fertig werden. Für Frauen vielleicht noch, aber nicht für gestandene Männer im Berufsleben. Die Frauen sind da ein bisschen besser dran. Guckt man in die Gemeinden, meistens sitzen Frauen da, die Männer sind meistens in der Unterzahl. Petrus hatte gerade zwei Dinge erlebt, die eigentlich ideale Voraussetzungen bilden, um sich mit Jesus zu beschäftigen. Zum einen hat er gerade erlebt, dass Jesus seine Schwiegermutter heilte. Man weiß nicht, wie er zu seiner Schwiegermutter stand, aber ein Wunder war Jesus, war sie allemal. Also das war die Schwiegermutter von Petrus. Zum anderen hatte er gerade einen totalen Misserfolg hinter sich. Er hat die ganze Nacht gefangen, gefischt und nichts gefangen. Und sicher war er darüber sehr deprimiert. Und was passiert? Da drängen sich Menschenmassen, die Jesus hören wollen, sodass Jesus fast in den See gedrängt wird. Und Petrus, der kümmert sich überhaupt nicht um Jesus. Er sitzt in seinem Schiff, vielleicht frustriert und sauer über den beruflichen Misserfolg, flickt Netze und denkt wahrscheinlich an das schlecht laufende Geschäft. Etwas ganz anderes verleitet ihn, sich mit Jesus zu beschäftigen. Jesus bittet ihn nämlich um einen Gefallen. Er sagt, erlaube mir, dass ich dein Boot als Kanzel benutze. Und Petrus tut ihm den Gefallen und damit fängt für ihn die ganze Geschichte mit Jesus an. Später verlässt er seine Schiffe, seinen Beruf, seine Familie und zieht mit Jesus durch die Gegend, wird Leiter der Apostel und reist durch die Welt, um von Jesus zu erzählen. Das sollte scherzhaft eine Warnung an alle sein, wenn jemand von der Gemeinde jemand um einen Gefallen bittet, dann sei er vorsichtig. Es kann nämlich sein, wenn er sich darauf einlässt, irgendwo mitzuhelfen, dass er sich plötzlich in einem Gottesdienst wiederfindet und eine Predigt anhört. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie die Heilkirche entstanden ist. Das war ja William Booth, der sie gegründet hat. Und er war im Hyde Park, wo ja jeder frei reden durfte, das war ja bekannt. Da hat er sich mitten reingestellt und hat laut angefangen zu schreien, es brennt, es brennt. Und dann ist er losgelaufen und die Leute von der Heiz, die gerade im Hyde Park waren, alle hinter ihm hinterher. Er ist weitergelaufen und weitergelaufen, direkt ins Gemeindehaus, dreht sich vorne um und sagt, ihr Lieben, es brennt in meinem Herzen. So ist die Heilsarbeit entstanden, das muss man sich mal vorstellen. Es brennt in meinem Herzen. Ja. Und so erging es Petrus und noch viel schlimmer. Der sitzt da in seinem Boot, von dem aus Jesus predigt, und er kann ja gar nicht anders, als das zu hören, was Jesus sagt. Das sitzt ja im Nebenboot am Netze fliegen und am Rumrütteln. Und nun nehmen die Ereignisse ihren Lauf. Nach Beendigung der Predigt sagt Jesus, fahr hinaus, da wo es am tiefsten ist, und wirf deine Netze aus. Und Petrus wusste, das ist ja fachlich gesehen völliger Unsinn. Denn erstes fischt man nicht am Tag, da sehen die Fische die Netze. Und zweitens fischt man nicht da, wo es am tiefsten ist, weil die Fische den kleinen Netzen aufmachen. Aber Petrus, obwohl er ein erfahrener Fischer ist, geht auf diesen Blödsinn ein. Irgendwas an Jesus muss ihn bewogen haben, sich auf Jesus einzulassen. Und nun passiert das Entscheidende in der Begegnung mit Jesus. Die Netze sind voller Fische. Aber nicht das Wunder ist entscheidend, denn ein Wunder hatte Petrus ja schon mit Jesus erlebt, sondern er merkt plötzlich, Jesus begegnet mir kein gewöhnlicher Wundertäter oder toller Prediger, sondern hier habe ich es mit dem lebendigen Gott zu tun. Ihm wird bewusst, dass er es hier mit der ganzen Macht, Kraft und Stärke des allmächtigen Gottes zu tun hat. Und da bekommt er Angst. Und er sagt, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Was es doch alles für Methoden gibt, um zur Sündenerkenntnis zu kommen. Auch das müssen wir uns nicht schwer machen. Wir wissen, dass der Heilige Geist von Sünde überführt. Und manchmal reicht ein ganz kleiner Anstoß und auf einmal merken die Leute das. Das hat ja alles nichts hier bei Petrus mit Anstand und Moral zu tun. Denn Petrus war wahrscheinlich auch nicht schlechter oder besser wie wir, sondern Petrus weiß, wenn ich es mit dem lebendigen Gott zu tun bekomme, dann habe ich keine Chance. Dann kann ich noch so gut und fähig sein. Mit ihm kann ich nicht konkurrieren. Ich will es mit einem Bild aus der Wirtschaft vergleichen und damit bin ich dann auch gleich am Ende. Viele kleine Geschäftsleute haben ja zu Recht Angst, dass sie von den großen Konzernen verdrängt werden, wenn die sich in ihrer Nähe ansiedeln. Das ist ja auch so. Die kleinen Geschäftsleute wissen, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder die großen Konzerne bleiben weg oder wir gehen ein. Weil wir nicht konkurrenzfähig sind. Wir können noch so gute Geschäftsleute und fleißig sein, gegen die haben wir keine Chance. Nun stellt euch vor, die großen Konzerne würden jetzt sagen, vor uns braucht ihr keine Angst zu haben, wir helfen euch größer und stärker zu werden, damit es euch noch besser geht. In der Wirtschaft ist das undenkbar. Aber das ist genau das, was Jesus zu Petrus gesagt hat. Vor mir brauchst du keine Angst zu haben. Sondern ich werde dir dazu helfen, das zu leben, was Gott für dich, Petrus, sich ausgedacht hat. dein Leben wird jetzt ganz neu beginnen. Petrus, ich brauche dich, damit wir zusammen das Reich Gottes bauen. Ich möchte das mit dir zusammen machen. Von nun an wirst du Menschen fischen. Hier kommt Jesus zum Eigentlichen, wenn es um den Glauben geht. Dass Gott uns hilft, das ist auch wahr. Dass er bei uns ist, wenn wir schwach sind, das stimmt auch. Dass er unsere Schuld vergibt, ist auch richtig. Aber dies ist noch viel mehr. Er will mit uns ganz und gar zu tun haben. Als ganzer Mensch, so wie wir sind, mit unseren Fehlern und Schwächen, mit unseren Stärken, mit unseren kleinen und großen Gaben. Und mit ihnen will er es genau so zu tun haben. Er will mit uns Gottes Reich auf dieser Welt bauen. Und so hätte er vielleicht zum Handwerker gesagt, von nun an wirst du mein Haus bauen. Und zum Landwirt, von nun an wirst du mein Acker. Der Hausfrau, von nun an wirst du mein Haus gestalten und pflegen. Und zum Apotheker, von nun an wirst du himmlische Medizin verteilen. Und zum Lehrer wird er vielleicht sagen, von nun an wirst du mein Wort unterrichten. Und Petrus verließ alles. Wer dies von Jesus hört, für den wird alles andere zweitrangig, denn etwas Größeres gibt es nicht. Als mit Jesus Gottes Reich zu bauen, eine Welt, in der Frieden herrscht, wohlgemerkt immer unter seiner Leitung und unter seiner Anweisung, in der die Liebe regiert und in der das Leben aufblühen kann. Und das will Jesus auch mit uns heute tun. Bist du bereit? Dann gib dich deinem Herrn ganz hin und du wirst Wunder erleben. Du wirst Wunder erleben. Herr Jesus, was hast du uns da wieder vorgelegt heute Morgen? Du hast meine Sinne und Gedanken auf dieses Wort gelenkt. Warum tust du das mit uns? Weil dir das so wichtig ist. Erkennt die Zeichen der Zeit besser wie wir. Und er weiß auch, dass dein Sohn in absehbarer Zeit zurückkehrt und dass dann die Gnade in der Zeit zu Ende ist. Er hat uns gerufen, weil er uns zuerst geliebt hat. Und er möchte, dass wir mit ihm gemeinsam leben und dass wir mit ihm gemeinsam arbeiten. Du rufst uns immer wieder dazu auf, wenn ich gehen kann beten. Und den anderen wird gesagt, bleibt nicht zu Hause, geht hin. Geht hin und verkündigt den Menschen das Evangelium, die es so notwendig braucht. Danke für dein Wort heute Morgen. Amen.